Wir hören den Bibeltext, der heute zugleich auch der Predigttext ist. Er steht im Johannesevangelium im Kapitel 12 und ich lese die Verse 20 bis 26. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Das sieht doch vielversprechend aus. Eben noch hatten die Pharisäer von Jesus gesagt: Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Das war im Ärger gesagt und das war nach Jesu Einzug in Jerusalem. Aber schon tauchen Griechen auf, also Leute, die gar nicht zum jüdischen Volk gehören, und melden ihr Interesse an Jesus an. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Diese Griechen wenden sich an einen der Jünger, an Philippus, und sagen ihm das: Wir wollten gerne Jesus sehen. Und der Jünger holt sich sofort Unterstützung bei seinem Mitjünger Andreas und die beiden bereiten so eine Art Audienz bei Jesus vor. Und diese Audienz scheint ein voller Erfolg zu werden, denn Jesus eröffnet sie mit den Worten: Die Zeit ist gekommen, der Menschensohn wird verherrlicht. Das hört sich doch wirklich vielversprechend an. Der Menschensohn, das ist ein Messias-Titel. Und Jesus gibt sich damit selbst zu erkennen als der Retter, den Gott versprochen hat. Und dann sagt er, der Menschensohn soll verherrlicht werden. Also das heißt doch, seine göttliche Autorität, die soll für alle sichtbar werden. Endlich, werden sich die Jünger gedacht haben, endlich zeigt Jesus, wer er wirklich ist. Und er tut das sogar ausdrücklich auch noch vor einem griechischen Publikum. Also nicht nur vor den Juden, die ihm zuhören, sondern vor Griechen, also sozusagen vor einem weltgewandten Publikum. Aber dann kommt, wie so oft bei Johannes, eine seltsame Wende. Oft ist das so im Johannesevangelium, dass Jesus eine Rede anfängt und die Leute sind ganz Ohr und dann kommen Sachen, mit denen sie nicht gerechnet haben. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Sterben? Was hat denn Sterben mit Verherrlichung zu tun? Sterben? Das sieht mit einem Mal überhaupt nicht mehr vielversprechend aus. Ich möchte heute diesen Bibeltext zusammen mit einem Lied auslegen. Das Lied finden wir im Gesangbuch unter der Nummer 218. Und weil es nicht so besonders bekannt ist, wird der Posaunenchor erst einmal eine Strophe vorspielen. Da könnt ihr noch reinhören. Und dann singen wir zuerst einmal nur die erste Strophe zusammen.
Thank you.
Da war es jetzt also noch einmal dieses Bild vom Weizenkorn. Wenn das Weizenkorn bei der Aussaat in die Erde gelegt wird und dann mit Erde bedeckt ist, dann ist es ja aus den Augen, dann ist es sozusagen weg. Bestimmt würde kein Bauer sagen, ich habe das Weizenkorn in den Tod versenkt, so wie wir es gerade gesungen haben. Bauern sind nicht so poetisch, sondern praktisch veranlagt. Aber wer sich mit Aussaat überhaupt nicht auskennt, für den muss das doch wirken, als ob da so ein Korn richtig vergraben wird, begraben wird. Es ist dann nicht mehr zu sehen, das ist wie tot. Und wenn Kinder diesen Vorgang zum ersten Mal erleben, also nicht nur den, wo das Weizenkorn in die Erde gelegt wird, sondern auch das, was weiter passiert, wie dann nach einiger Zeit ein kleiner Keim hervorkommt, dann ein grüner Halm aufwächst und schließlich, wenn man Geduld hat, richtig Körner zu sehen sind und Körner zu ernten sind, dann ist das bei Kindern ein großes Staunen, wenn sie das erste Mal so erleben. Aber selbst wer das alles längst kennt und wer weiß, wie oft schon gesehen hat, der kennt ja trotzdem die Freude darüber, wenn im Frühling endlich die ersten grünen Spitzen aus der Erde rauskommen und dann wieder was aufwächst, es wieder grün wird, es wieder bunt wird, bunte Blüten wachsen. Das ist jedes Mal eine große Erleichterung. Und ich habe fast den Eindruck, je älter ich werde, desto größer ist die Freude, wenn sich im Frühling wieder neues Leben regt und ich mir sagen kann, oh, ein Glück, es klappt auch in diesem Jahr. Dabei weiß das jeder, das wird schon klappen, auch in diesem Jahr. Das ist einfach der Lauf der Natur. Frisches Grün, bunte Blüten, lang ersehnt. Und wir reden dann auch von Frühlingsgefühlen. Und so tut es auch das Lied. Liebe lebt auf. Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Und Liebe, das ist ja nun das Schönste, was in einem Menschen keimen kann. Das Bild erzählt also den gut vertrauten Kreislauf der Natur, so wie das immer wieder ist, dass nach winterlicher Todesstarre neues Leben hervorwächst. Und das ist zwar genau so zu erwarten, aber doch auch immer eine richtige Erleichterung. Aber von einem Naturgesetz redet Jesus nicht. Jesus redet von etwas, das völlig unerwartet ist. Er redet von seinem Tod und von seiner Auferstehung. Und völlig unerwartet ist schon das Erste, sein Tod. Die Griechen wollten Jesus gerne sehen, weil sie sich was Großartiges von ihm erwarten. Und sie haben ja recht, wahrscheinlich haben sie seinen Einzug in die Stadt Jerusalem mitgekriegt und die ganze Begeisterung, die dabei aufgebrochen ist. Vielleicht haben sie auch gehört, was die Leute dabei erzählt haben, dass er nämlich den Lazarus vom Tod auferweckt hat. Und natürlich haben jetzt die Griechen ganz bestimmte Erwartungen an Jesus. Genauso wie alle anderen auch, denn nach dem Einzug in Jerusalem muss ja nun logischerweise die Thronbesteigung kommen. Stattdessen Abstieg in den Tod. Die ersten Leser des Johannesevangeliums, die hatten wohl zum größten Teil einen griechischen Hintergrund. Johannes hat sein Evangelium wahrscheinlich in der Stadt Ephesus geschrieben, in Kleinasien. Da lebten Menschen mit griechischem Hintergrund. Und die hatten bei dem Wort Verherrlichung eine ganz bestimmte Vorstellung, nämlich, dass jemand immer weiter Stufe für Stufe aufsteigt bis hinauf in himmlische Sphären. Das haben sie auch von Jesus erwartet. Ein Weg in den Tod, der hat mit Verherrlichung überhaupt nichts zu tun. Und jetzt zeigt Jesus ihnen mit diesem Bild vom Weizenkorn, ein unbeschadetes Weizenkorn allein, das ist kein großer Gewinn. Davon kann niemand satt werden. Erst wenn dieses Weizenkorn stirbt, wenn es in der Erde aufgeht, dann gibt es Frucht. Ein unbeschadeter Jesus, das wäre sicherlich sogar mehr als ein Weizenkorn. Der hätte natürlich eine glanzvolle Karriere machen können. Der hätte ein richtiger Star werden können. Aber auch davon wird letzten Endes niemand satt. Erst aus seinem Sterben entsteht etwas, das für viele Menschen zur Rettung wird. Liebe wächst auf. Die Liebe von Jesus, die sucht nicht das ihre, sondern die ist bereit, bis in den Tod zu gehen. Und davon, dass Jesus sein Leben einsetzt für uns Menschen, davon können viele leben. Wir singen die zweite Strophe. Dieses Lied in unserem Gesangbuch hat eine interessante Geschichte. Seine Melodie ist sehr alt, sie stammt aus dem 15. Jahrhundert, also 1400 und sie gehörte ursprünglich zu einem französischen Weihnachtslied. Und dieses französische Weihnachtslied singt davon, dass mitten im Winter ein Baum anfängt zu knospen, dass eine Knospe leuchtend rot aufleuchtet, dass ein Vogel sich darauf niederlässt und mit seinem Zwitschern den Hirten den Weg zum Jesuskind zeigt. Okay, ich sag mal in Klammern, Kitsch und Poesie liegen mitunter dicht beieinander. Das Lied hat eine für die Zeit typische Melodie in einer alten Kirchentonart, die nennt sich dorisch. Für unser heutiges Empfinden schwankt diese Melodie und diese dorische Tonart so zwischen Moll und Dur, also zwischen traurig ernst und fröhlich hoffnungsvoll. 1928 hat ein anglikanischer Geistlicher, John MacLeod Campbell heißt er oder hieß er, hat dieses alte Lied aufgenommen und dazu einen Text neu gedichtet, mit dem er seinen Sonntagsschülern die Passions- und Ostergeschichte nahebringen wollte. Sein neuer Text ist gar nicht so weit entfernt vom ursprünglichen französischen Weihnachtslied. Now the green blade rises, heißt das Lied, ungefähr übersetzt, jetzt wächst der grüne Halm auf. Die Melodie, die passt gut zu seinem neuen Text, weil sie die wechselnden Gefühle im Blick auf den Weg von Jesus widerspiegelt. Da ist die Trauer und die Verzweiflung über seinen Tod drin zu hören und dann auch die Freude über die Botschaft von Ostern. Und dann noch einmal, etwa 50 Jahre später, ist das Lied in der DDR von Jürgen Henkes ins Deutsche übersetzt worden. Der hat keine wörtliche Übersetzung gemacht, aber der hat auch diese Spannung von Tod und Auferstehung in seinem Text gut weitergegeben. Jetzt haben wir gerade die zweite Strophe gesungen. Und in dieser zweiten Strophe wird uns gezeigt, was das Leben und Sterben Jesu mit uns selbst zu tun hat. Sie zeigt uns, dass sein Tod kein Unfalltod gewesen ist, sondern dass Jesus gestorben ist, weil die Menschen ihn loswerden wollten. Jesus ist gestorben, weil die Menschen ihn tot haben wollten. Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab. Die Menschen wollten den Tod von Jesus, weil sie keinen Gott akzeptieren konnten, der ihnen so auf die Pelle rückt, wie Jesus das getan hat. Und darum haben sie Sorge dafür getragen, dass die Jesusgeschichte im Keim erstickt wird. Ein dicker Feldstein ist vor das Grab gerollt worden und dann noch eine Grabwache dazu davor aufgestellt worden. Schluss sollte sein mit Jesus. Was steckt bloß dahinter? Was hat die Leute denn so geärgert an Jesus? Ja, vielen von ihnen hat er ihre Eigensucht und ihre Lieblosigkeit vor Augen geführt. Er hat ihre Herzenshärtigkeit bloßgelegt. Er hat auch die Machtstrukturen ins Wanken gebracht und hat deutlich gemacht, dass wir Menschen uns vor Gott verantworten müssen. Und er hat sich immer wieder mit Menschen abgegeben, die die anderen nicht akzeptieren wollten. Er hat Gottes Aufmerksamkeit für Leute gezeigt, die die anderen nicht im Blick haben wollten. Wir sind heute schnell dabei, dass wir die Hauptakteure von damals verurteilen, die grausamen Römer, die grausame römische Besatzungsmacht oder die Juden, als ob es sowas überhaupt gäbe, die Juden, als ob alle Juden gleich sind. Was dabei vergessen wird, ist, dass wir den Tod Jesu nur richtig verstehen, wenn wir ihn persönlich nehmen. Wenn wir nicht anderen die Schuld geben an seinem Sterben, sondern sehen, dass sein Tod etwas mit uns zu tun hat, dass er auch für uns diesen Weg gegangen ist. Für uns, für mich auch? Hat er mich denn auch gestört? Wollte ich ihn auch weghaben? Wollte ich ihn auch zum Schweigen bringen? Das ist wohl eine Überlegung wert, ob ich nicht manches Mal dabei bin, wenn der Stein vor sein Grab gerollt wird, weil ich mir auch nicht von ihm reinreden lassen will in mein Leben, weil ich mich von ihm nicht ansprechen lassen will auf meine Schuld und am wenigsten auf meine Bringeschuld, also auf das, was ich anderen Menschen schuldig bleibe, weil ich mich auch nicht darauf ansprechen lasse, dass ich so oft die Augen zumache vor Menschen, die mir unbequem sind. Da rolle ich auch manches Mal einen Stein vor sein Grab, mich soll er auch nicht behelligen. In Wirklichkeit sind all diese Versuche, uns abzulenken von Jesus, Versuche, seine Liebe zu blockieren. Wie lenkt man denn ab von Jesus? Zum Beispiel, indem man nur das hört, was man hören will, das aus der Bibel wahrnimmt, was passt zu meiner eigenen Überzeugung, zu meinem eigenen Lebensstil. Oder indem ich alles Unangenehme auf andere Leute beziehe und sage, das gilt denen. Oder indem ich mir meine eigenen Ausnahmeregeln schreibe und sage, das kann ich aber anders machen. Letzten Endes ein Versuch, seine Liebe zu blockieren, weil es ja seine Liebe ist, die dazu führt, dass er mich aufsucht, da wo ich mich verrannt habe. Weil es seine Liebe ist, die mich zurechtbringt, da wo ich lieblos geworden bin. Weil es seine Liebe ist, die mir vergibt, wo ich schuldig geworden bin, an mir selber oder an anderen Leuten. Aber geht das überhaupt, seine Liebe zu blockieren? Der Refrain unseres Liedes sagt etwas anderes. Er sagt es immer wieder: Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Jesus ist nicht tot zu kriegen und seine Liebe ist nicht wegzukriegen. Seine Liebe durchbricht auch Felsgestein. Und davon singt die letzte Strophe, die wir jetzt singen.
Thank you.
diese letzte Strophe, die konzentriert sich nur noch einmal auf das Weizenkorn. Und vielleicht habt ihr es gemerkt, in dieser Strophe, da ist versteckt auch noch ein anderes Gleichnis von Jesus drin, das er erzählt hat, nämlich das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Da liegt nun also das Weizenkorn im Gestein verloren oder von Dornen und von Gestrüpp überwuchert. Allerdings hat sich das Bild vom Weizenkorn an dieser Stelle verändert. Es ist zum Bild für mein eigenes Herz geworden. Unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn. Also um unser Leben geht es, um unsere Verlorenheit und um unser Gefangensein. Das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld erzählt davon, dass es die Sorgen sind, die Überforderungen oder auch die Ablenkungen in dieser Welt, die uns die Lebenskraft entziehen. Aber dann erzählt es auch von einem Bauern, der völlig unsinnig arbeitet. Der sät 3/4 seines Saatguts aus, wo es überhaupt nicht wachsen kann, wo es überhaupt keine Hoffnung gibt auf Wachstum und auf Frucht. Aber der Bauer macht das trotzdem, gegen alle Wahrscheinlichkeit. Wo eigentlich nichts zu hoffen ist, also aufs Gestein oder unter die Dornen oder auf den Weg, da streut er seinen Samen, wo offensichtlich nichts zu hoffen ist, da hat dieser Bauer trotzdem Zuversicht und sät seine Saat aus. Und damit wird er zu einem Hinweis auf Gott, für den es unter uns Menschen auch keine hoffnungslosen Fälle gibt, nicht einen. Denn Gott selbst sorgt für die stärkste Hoffnung, die man sich nur denken kann. Hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien, Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Jesus ist für uns in den Tod gegangen. So groß ist die Liebe Gottes zu uns, dass er bis in die letzte Konsequenz auf unserer Seite bleibt. Und unsere Ängste und unsere Hoffnungslosigkeit und unsere Schuld, die nimmt er mit in den Tod hinein. Übrigens auch die fremde Schuld, daran erinnere ich immer wieder, Schuld ist nicht nur, was wir anderen antun. Schuld ist auch, was wir mit uns herumtragen, was andere uns angetan haben. Und das kann eine große Last sein. All das nimmt Jesus mit in seinen Tod. Das ist mit ihm begraben. Auferstanden ist mit Jesus die Liebe Gottes, die sich einfach nicht begraben lässt, die stärker ist als der Tod. Darauf dürfen wir hoffen. Amen.